Und den ganzen Februar über haben wir uns in den Predigten intensiv mit dem Kolosserbrief beschäftigt. Und eigentlich wollte ich mit euch gemeinsam am 6. März die Predigtreihe in die Schlussgerade einbiegen lassen, aber dann kam das Leben dazwischen. Am 6. März haben wir ja kurzfristig umdisponiert und hatten dann zwei ukrainische Missionarinnen zu Gast. Und in den letzten beiden Sonntagen war ich wegen Fortbildungsverpflichtungen nicht da. Ich habe Anfang der Woche überlegt, ob ich die Predigtreihe jetzt einfach so sang- und klanglos auslaufen lasse und abbreche, aber mich dagegen entschieden, weil es auch in diesem Predigttext in Kolosser 3, 18 bis 4, 6 letztlich darum geht, dass Glaube auf das Leben trifft. Und daher wage ich mit euch heute jetzt das Experiment, dass ich versuche anzuknüpfen an das, was schon einige Wochen zurückliegt. Also anzuknüpfen daran, dass wir wahrgenommen haben im Start der Predigtreihe, wie Paulus die Kolosser in der Gemeinde trotz ihrer theologischen Differenzen zuerst in die gemeinsame Anbetung führt. Dank kommt vor dem Zank, das war damals so das prägnante Stichwort. Und dann an die Fortführung, wie kraftvoll und wie zeugnisstark doch Glaube und die Hoffnung auf Christus sein kann, wenn sie gerade auch in leidvollen Situationen und in leidvollen Lebensumständen durchträgt. Und dann an den Einstieg von Paulus in die eigentliche theologische Argumentation, in die Zurückweisung einer Irrlehre, einer weltlichen Philosophie, die in der Gemeinde um sich zu greifen drohte, nämlich, dass man sich im Glauben an Christus von allem Fleischlichen befreien müsste, asketisch leben müsse, um dann irgendwann in den Himmel zu kommen. Und wie stark Paulus dem dann entgegenhält, dass alle, die an Christus glauben und auf seinen Namen getauft wurden, doch bereits jetzt mit Christus auferstanden sind und ewiges Leben haben. Und dann viertens, dass unsere Gewissheit als Christen, bereits mit Christus zum ewigen Leben auferstanden zu sein, nicht in ein Leben voller Beliebigkeit führen soll, sondern in ein Leben, das sich konsequent danach ausrichtet, was oben im Himmel ist. Das heißt bei Christus, das sich ausrichtet und bestimmen lässt von seiner Liebe, das sich ausrichten und bestimmen lässt für die Liebe zu Mitmenschen, für sich selbst und daher automatisch meidet, was hier auf dieser Welt dieser Liebe Gottes entgegenläuft, im zwischenmenschlichen Miteinander. Paulus hatte hier als Zielpunkt die Ermahnung, sich mit der Liebe zu bekleiden und zu verbinden, die er als das vollkommene Band beschreibt. Und vielleicht habt ihr noch in Erinnerung, dass ich da zwei Bänder dabei hatte, das rote Maßband, das heilige Maßband der Sünde, mit dem wir so gerne messen, wie gerechtfertigt doch andere sind oder vielleicht auch nicht. Und dass wir es abgelöst haben durch diesen schönen Wollknäuel, den wir durch die Gemeinde gespannt haben und uns verbunden haben mit dem Band der Liebe. So, nach diesem crashkursmäßigen Auffrischung dessen, was wir alles in den letzten zurückliegenden Wochen über den Kolosserbrief gehört haben, biegen wir jetzt in die Schlussgerade ein und denken über Kolosser 3, 18 bis 4, 6 nach. Und bevor wir so richtig auf den Text zu sprechen kommen, nehme ich die Sachen wörtlich, die ich gerade gesagt habe, ausnahmsweise heutlich, Schlussgerade und Crashkurs. Und wir schauen uns ein kurzes Video an, das mit der heutigen Predigt viel zu tun hat. Ich muss gerade gucken. So, kleinere Kinder, Malia ist okay, wenn ihr zu Hause kleinere Kinder jetzt vorm Fernseher sitzen habt, schickt sie kurz raus, haltet ihnen die Augen zu. Es ist ein Unfallvideo, das wir gleich zu sehen bekommen. Ist eine Minute sozusagen, genau. Vielleicht könnt ihr ja eure Kinder kurz ablenken. Also, Film ab. Da steht, er lenkt ganz scharf rechts. Was das Video mit unserem Predigttext zu tun hat, das möchte ich euch gerne erklären. Wir haben hier das Video von einem folgenschweren Verkehrsunfall gesehen. Zunächst einmal die Information, es ist alles gut gegangen, der Mann ist schwer verletzt worden, aber genesen. Er hat das Video selbst auf YouTube geteilt, um damit anderen Motorradfahrern ein Beispiel zu geben, wie man durch Lenkfehler beim Motorradfahren in ganz brenzlige Situationen kommt. Der Mann ist nicht zu schnell gefahren. Er hatte 44 Meilen pro Stunde auf dem Tacho, das sind 70 km/h, das ist für diese freie Landstraße, denke ich, okay. Aber er hat einen folgenschweren Lenkfehler begangen. Warum? Ihr kennt das alle beim Fahrradfahren. Ne? Wenn man den Lenker nach rechts schlägt, dann fährt man nach rechts und nach links. Ab 30 km/h verändert sich das Lenkverhalten von Motorrädern und von Zweirädern. Deswegen fahren Motorradfahrer oder Rollerfahrer oder Rennradfahrer, wenn sie in Kurven fahren, neigen sich nach links oder nach rechts. Und je mehr man sich neigt, desto enger ist die Kurve, die man fährt. Nun kommt aber eine physikalische Gegebenheit dazu. Wenn man in einer Rechtsneigung den Lenker nach rechts dreht, richtet man sein Zweirad wieder auf und die Lenkbewegung wird verlängert oder unterbrochen. Möchte man also ganz stark zum Beispiel nach rechts lenken, muss man den Lenker erst nach links drehen, weil dann das Zweirad in die rechte Seite kippt und man ist dann in der Neigungsbewegung und kann seine Kurve fahren. Der Motorradfahrer hat in seiner Panik, als der Feuerwehrtruck auf ihn zukam, genau das Gegenteil gemacht. Er hat sich nach rechts geneigt, weil es war eine Rechtskurve, und dann kam der Truck. Und er dachte, oh Mist, ich muss vorbei. Und er zieht den Lenker dreimal nach rechts. Und damit zieht er sein Motorrad genau auf den Truck zu. Das war eine Bauchentscheidung in dem Moment und die war fatal. Hätte er auf das gehört, was er in der Fahrschule hoffentlich gelernt hat, dann hätte er in dem Moment nach links gelenkt, wäre noch mehr in die Neigung gekommen und wäre galant an dem Truck vorbeigefahren. Dieses Phänomen nennt man Gegenlenken, Countersteering im Englischen. Und das ist das, wozu dieses Video dann andere Motorradfahrer jetzt animieren soll. Denkt darüber nach und übt das fleißig, sozusagen am besten ohne Truck, sozusagen auf langen Fahrbahnen, übt dieses Gegenlenken, damit ihr vernünftig ausweichen könnt. Die Kunst, wenn man mit solchen Geschwindigkeiten auf einem Zweirad unterwegs ist, ist eben in solchen brenzligen Situationen nicht aus dem Bauchgefühl, sondern aus dem Verstand heraus zu lenken und zu reagieren. Und was hat dieses Video jetzt mit Paulus zu tun? Mit unserem Text Galater 3, 18 bis 4, 6. Oder ich grenze mal ein bis 4, 1, also bis diese Ermahnung an die Sklaven zu Ende kommt. Kolosser, danke. Ja, Emmy, genau. Ich sag kurz auch was zu Galater, von daher, ich bin jetzt schon gesprungen. Danke, Uwe. Diese Ermahnung von Paulus ist sozusagen ein Beispiel oder ist eine Ermahnung zum Gegenlenken. Wenn wir nochmal zurückschauen auf das, woher wir jetzt kommen, sozusagen in unseren Rückspiegel auf den Kolosserbrief. Wenn wir da sehen, dass Paulus kam von Loben und Anbeten Gottes, von dem besonderen Zeugnis und der besonderen Verkündigungskraft, gerade von Glaube und Hoffnung im Leiden. Wenn wir auf die Ermahnung gucken, sich nicht mehr von irdischer Philosophie und Lehre beeinflussen zu lassen. Wenn wir darauf gucken, was es heißt, sich von oben her bestimmen zu lassen im Glauben. Sich nicht mehr von irdischen Dingen bestimmen zu lassen. Wenn man darauf guckken, was wir in der vierten Einheit hatten, eben all diesen, sag mal, weltlichen Schweinkram links liegen zu lassen, die Gier nach Reichtum, was Paulus da erwähnt hat, dann ist jetzt die Frage, wie geht man damit im Leben um? Lasst euch nicht durch Weltliches bestimmen, sondern von Christus her, das ist zusammengefasst die Botschaft von Paulus. Und Paulus weiß aber, was passieren kann, wenn nun Gemeinde anfängt, aus dem Bauchgefühl genau das radikal zu leben, sich nicht mehr von der Welt her bestimmen zu lassen. Wenn Gemeinde anfängt, jetzt in einer unreflektierten, euphorischen Art und Weise zu fliehen vor der Welt und sich sozusagen dann auch noch in so eine Situation, in die Fluchtrichtung lenkt, dann kommt es statt einem Ausweichen zum Crashkurs, oder zur Kollision, zum Crash. Und daher baut Paulus in seiner schlussbrieflichen Schlussmahnung nun etwas ganz und gar Weltliches ein. Nämlich eine aufzählende Ermahnung, wie sich die Mitglieder in verschiedenen Hausständen in der Hierarchie zu verhalten haben. Martin Luther hat für diesen Abschnitt den prägenden Begriff der christlichen Haustafel aufgeschrieben oder geprägt. Und was daran christlich ist hier bei Kolosser, im Kolosserbrief, das schauen wir uns auch gleich noch genauer an. Aber erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass Paulus hier wirklich etwas ganz und gar Weltliches aufgreift, obwohl er doch davor warnt und dazu aufruft, sich nicht mehr von weltlicher Philosophie bestimmen zu lassen. Diese Formen der Ermahnung, die wir da im Kolosserbrief oder auch im Epheserbrief haben, also Ermahnungen zu einem ständegemäßen Leben, waren in der griechischen Antike weit verbreitet und sie gehörten tata in den Bereich griechischer Philosophie, also antiker Philosophie. Schon Aristoteles hat im 4. Jahrhundert vor Christus in seinem Werk Politeia ganz ausführlich die natürliche Ordnung des antiken Hausstandes vorgestellt, bestehend aus dem Mann als Hausvorstand, Frau, Kindern, Sklaven und bestimmt diese Verhältnisse explizit als Naturordnung, nachdem eben die einen Menschen zum Herrschen und die anderen Menschen zum Beherrschen geboren sind. Sklaventum ist also etwas ganz Natürliches, das war antikes Denken. Aber auch andere Philosophen wie Seneca oder Plutarch, die in ihrer Wirkzeit und ihrer Lebenszeit ganz nah an Paulus dran sind, haben immer wieder die ethische Bedeutung eines geordneten Hauses mit geordneten Verhältnissen und klaren Strukturen im Miteinander aufgeschrieben und betont. In einer Gesellschaft, in einem Lebensumfeld, das so stark durch Hierarchie und Struktur geprägt ist, in der das gesellschaftliche Miteinander grundsätzlich funktioniert, weil es eine Hierarchie und Struktur gibt, weil die Menschen wissen, wo ihr Platz ist und weil die vielen Sklaven ihren Status akzeptieren und sich nicht zusammenrotten und einen Volksaufstand anzetteln, wie dann zum Beispiel 1500 Jahre zur Zeit Luthers der Bauernaufstand. Weil das so ist, ist zum Beispiel die christliche Botschaft von der Aufhebung aller Unterschiede in Christus ein gefährlicher Sprengstoff. Wenn sich das durchsetzen würde, was die jungen Gemeinden in ihrer Gemeinschaft an Aufhebung aller Unterschiede zwischen Griechen und Skythen, Herren und Sklaven, Juden und Heiden, Männer und Frauen leben, und zwar nicht nur während des Gottesdienstes, sondern in ihren Häusern, inmitten ihres Alltagslebens, inmitten ihrer Umwelt, dann könnte das ja gravierende Folgen für die gesellschaftliche Stabilität haben. Das hätte richtig Zoff gegeben, wenn auf einmal überall über die Stadt verteilt in Kolossä oder Ephesus oder sonst wo so komische antike Hippie-Christen gelebt hätten, die auch noch offen und missionarisch für ihre neuen Ansichten geworben hätten. Hätten die Kolosser ihre neue Existenz in Christus inmitten ihrer Welt und Umwelt in dieser absoluten und letzten Radikalität gelebt, hätten sie die Aufforderung, sich von allem Weltlichen frei zu machen, also damit auch von allen weltlichen Hierarchien, in absoluter Radikalität gelebt, dann wäre es eine Flucht und ein Ausweichen von der Welt gewesen, dass sie genau auf Konfrontationskurs und in die Konfrontation zur Welt gebracht hätte. Dann wäre es zum Crash gekommen zwischen Gemeinde und der Welt und vermutlich damals auch zu ihrem vorschnellen Ende. Aber Paulus ist daran gelegen, dass die Gemeinden ein reflektiertes, ein elegantes Ausweichmanöver um das Weltliche herumfahren und dadurch hoffentlich noch viel mehr Menschen quasi in den Sog von Gemeinde kommen, im positiven Sinne. Die letzte gewichtige Ermahnung von Paulus, die wir gerade gehört haben in der Textlesung, lautet daher eben zusammengefasst: Trotz aller Existenz in Christus, trotz des neuen Lebens in Christus, nicht auf Konfrontationskurs zur Welt zu kommen. Und das versucht Paulus eben dadurch zu erreichen, dass er die Kolosser dazu ermahnt, in der grundsätzlichen Lebensführung und der Ordnung des eigenen Hauses den damaligen gesellschaftlichen Konventionen zu folgen. Und so werden nun also zuerst die Frauen angesprochen und dazu aufgefordert, sich ihren Männern unterzuordnen, weil das angemessen ist, wenn man zum Herrn gehört. Auf den ersten Blick entspricht diese Forderung genau den damaligen gesellschaftlichen Konventionen. Doch es gibt in dieser Ermahnung, in dieser christlichen Haustafel, drei Dinge, die von den gesellschaftlichen Konventionen damals abweichen. Das erste ist: In den antiken Texten, die die Rollenverhältnisse des Hausstandes beschreiben, wird immer vom Mann aus das Verhältnis zu den anderen Angehörigen des antiken Hauses beschrieben und bestimmt. Und demgegenüber nimmt Paulus nun als erstes die Frau in den Blick und fordert sie zu einer bestimmten Verhaltensweise auf. Das ist im antiken Kontext ungewöhnlich. Sowohl, dass die Frau als erste in den Blick kommt und dass sie zu einer bestimmten Verhaltensweise, zu einer bestimmten ethischen Verhaltensweise aufgefordert wird und damit auch als fähig dargestellt wird, sich gesellschaftlich angemessen und korrekt zu verhalten. Zweitens geht es hier um eine freiwillige Handlung der Frauen. Denn das hier im Griechischen benutzte Verb für sich unterordnen beinhaltet ein freiwilliges Tun. Ein Tun aus eigener Erkenntnis, aus eigener Überzeugung heraus. Es geht hier nicht um einen Zwang, auch nicht um die Konsequenz einer natürlichen Gegebenheit. Und drittens begründet Paulus eben die Forderung nach Unterordnung nicht von einer Natur- oder Schöpfungsordnung her, sondern einfach durch die gesellschaftliche Sitte. So ist es angemessen, das sagt er und benutzt dabei wiederum ein griechisches Wort, das bedeutet angemessen im Sinne einer Mehrheitsmeinung, im Sinne dessen, was in der Gesellschaft und in der Gruppe für angemessen gilt. Paulus nimmt hier also die Vorstellungen der antiken Gesellschafts- und Familienstruktur auf, aber eben doch nicht eins zu eins, sondern er modifiziert sie. Er verchristlicht sie ein wenig, sodass noch etwas oder doch etwas von der Freiheit in Christus und von der Auflösung aller Unterschiede Einzug hält, die er in Galater 3, 27 bis 28 oder Kolosser 3, Vers 11 schreibt. So, damit ich es nicht vertausche. Doch er tut es so, dass er hier nun nicht in Konfrontation zur Gesellschaft geht, sondern in Gemeinschaft und in Beziehung mit der Gesellschaft und ihren Grundwerten letztlich diese behutsam christlich transformiert. Und genau diese Transformation setzt sich fort, wenn Paulus dann auch die Kinder direkt anspricht und damit ebenfalls ganz stark aufwertet oder eben die Sklaven. Und vor allem aber bekommt die Stellung und die Einordnung des Mannes bei Paulus gegenüber antiken Haustafeln eine ganz andere Ausrichtung. Die Rolle des Mannes definiert sich nicht mehr von einer vermeintlichen Natur- und Schöpfungsordnung her, sondern aus den Beziehungen heraus. Ihren Frauen gegenüber gilt die Aufforderung zur Liebe. Ehe ist keine Zweckbeziehung für Nachkommenschaft, während man seine leiblichen Gelüste außerehelich befriedigt, so wie es in der Antike häufig gelebt wurde, sondern eben eine auf wirkliche Liebe Achtung und Wertschätzung ausgerichtete Beziehung. Väter sollen ihren Kindern gegenüber Ermutiger und Förderer sein und nicht darauf herumreiten und rumbohren, was sie alles nicht können. Und ihren Sklaven gegenüber sollen Männer fürsorglich und entgegenkommend sein. Die gesamte Haustafel ist ein Beispiel dafür, wie Paulus sich ein konsequentes Leben als Christin und als Christ vorstellt, und zwar nicht im Sinne eines Konfrontationskurses zur Welt und einer Konfrontation mit all dem, was da an Ungerechtigkeit und Verstrickung in Schuld und Sünde da ist, weil er eben nicht will, dass sich Gemeinde daran aufreibt. Daran aufreibt, sich immer wieder radikal von der Welt abgrenzen zu müssen oder aber von der Welt aufgerieben wird. Er will, dass Christinnen und Christen, dass Gemeinden daran mitwirken, die Welt Stück für Stück, Mensch für Mensch zu verändern, zu transformieren, in Gottes Reich mit hineinzunehmen. Was kann das jetzt für uns im März 2021 und damit 1950 Jahre nach Paulus bedeuten? Danke. Ja. Paulus macht im Kolosserbrief deutlich, dass christlicher Glaube natürlich bedeutet, konsequent, ja, radikal zu leben. Weil sich christlicher Glaube radikal nach oben ausrichtet, nach Christus ausrichtet und sich von ihm her bestimmen lässt. Wir als Christen, wir leben aus dieser Liebe Gottes, die uns aus der Ewigkeit entgegenkommt. Wir leben aus Christus heraus und auf Christus hin. Und gerade deswegen ist es keine Option, sich in radikaler Nachfolge Jesu von dieser Welt abzuwenden oder abzusondern, auch wenn dies im Verlauf der Kirchengeschichte immer wieder geschehen ist. Denn wie sollte das Reich Gottes in dieser Welt weiter an Gestalt gewinnen, wenn wir uns als Christen in unseren Elfenbeinturm zurückziehen, uns gegenseitig auf die Schultern klopfen für unser, ach doch moralisch, ethisch so einwandfreies Leben und die Welt Welt sein lassen. Wenn wir unseren Auftrag als Gemeinde und als einzelne Christen ernst nehmen und Menschen für das Reich Gottes gewinnen wollen, dann ist es aber auch andererseits keine Option, sich auf Konfrontationskurs mit der Welt zu begeben. Im Blick auf das Video, das wir gesehen haben, glaube ich, werden die Positionen klar verteilt. Auch heute noch. Wir sind das Motorrad. Die Welt wäre der Truck. Und wenn es zum Crash kommt, hat der Truck vielleicht ein paar Dellen und Lackschäden, aber wir haben einen Totalschaden. Anders als die Kolosser damals müssen wir uns hier in Deutschland nicht davor fürchten, dass konsequent gelebter christlicher Glaube potenziell lebensbedrohlich wird. Das war das, was damals in der Antike zu befürchten war. Und auch anders als heutige Gemeinden in muslimisch oder hinduistisch oder kommunistisch geprägten Ländern müssen wir uns keine Sorgen um physische Bedrohungen machen. Ich glaube, der Totalschaden in unserer Zeit, in unserer westlichen Kultur, liegt vor allem in der Bedeutungslosigkeit, in die wir als christliche Gemeinden hineinzurutschen drohen, gerade wenn wir uns auf Crashkurs mit der Welt begeben. Dass wir einfach links liegen gelassen werden. Oder wie das Eichhörnchen, das überfahren wird, es dann heißt, ruppel, ruppel, war da was? Ja, drastisches Beispiel, genau. Ich glaube, in diese Gefahr laufen wir als Christinnen und Christen immer wieder hinein. Vielleicht auch, wenn wir meinen, dass hier in unserer Kultur die Ermahnungen zur christlichen Hausordnung eine überzeitliche, wörtliche Wahrheit sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Motivation, mit der Paulus diesen Abschnitt geschrieben hat, eine überzeitliche Wahrheit hat. Aber ich glaube nicht, dass sie in unserer Kultur, in dem wir schon das erreicht haben, was Paulus immer wieder schreit von der Gleichberechtigung zwischen verschiedenen Gruppen im Blick auf Geschlecht und Ethnie, im Blick auf Kinder und Erwachsene, dass wir uns da sozusagen diesen Haustafel wörtlich aneignen müssten. Wir haben gerade aufgrund unseres Glaubens und der christlichen Prägung unserer Gesellschaft da schon viel erreicht von dem, was damals in der Gesellschaft rund um die Kolosser eben nicht da war. Wenn Paulus die Gemeinde in Kolossee dazu auffordert und ermahnt im alltäglichen Leben, nicht zu den Konventionen der damaligen Zeit und Gesellschaft auf Konfrontation zu gehen, sondern in ihnen zu leben und sie dezent entsprechend dem Leben aus der Liebe Christi zu transformieren. Dass wir heute dazu aufgefordert sind, auch durch diesen Text, zu überlegen, was es bedeutet, in unserer Zeit nicht mit den Konventionen unserer Gesellschaft auf Konfrontation zu gehen, sondern in ihnen zu leben und immer wieder nach Wegen zu suchen, das Reich Gottes in diese Welt zu tragen. Damals brauchte die Welt die radikale Botschaft Jesu, dass in Christus alle Hierarchien und ethnische, geschlechtliche und gesellschaftliche Trennungen aufgehoben sind. Dass Gott in seiner Liebe, in seinem Wirken durch den Heiligen Geist nicht unterscheidet zwischen Mann und Frau oder Jude und Grieche. Was braucht unsere Welt heute? Und ich glaube, ganz sicher ist es vor allem die Botschaft der bedingungslosen Liebe Gottes in das Ringen um Anerkennung, in die permanente Selbstoptimierung und Leistungssteigerung hinein. Die Jüngeren von uns kennen so soziale Netzwerke wie Instagram oder TikTok, Medien, in denen die Kultur der Selbstoptimierung gefeiert und immer weiter gepusht wird, in der Selbstbeschönigung ganz viel Raum hat. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir boykottieren sowas oder wir gehen ganz bewusst auch in die Nutzung solcher Medien und versuchen dort die Botschaft von der Annahme Gottes mit einzubringen. Und inzwischen sehe ich immer wieder auch in meinen sagen Verläufen, wie es christliche Influencer gibt, die genau das tun. Die auf eine nicht konfrontative Weise angehen gegen das, was dort als Beschönigungskult, als Selbstoptimierungskult immer wieder vorgelebt wird. Und ganz sicher ist es die Botschaft, dass wir als Menschen Gottes geliebte Geschöpfe sind. Dass wir in ihm und in der Beziehung zu Gott uns selbst finden können. Und dafür müssen wir erstmal annehmen und verstehen, wie viele Menschen heute in unserer Zeit auf der Suche nach Identität sind. Wir erleben in unserem Land auf der einen Seite das Privileg unglaublicher Freiheit, aber gleichzeitig auch, wie unglaublich entgrenzend diese Freiheit sein kann. Wir erleben um uns herum, wie es Menschen immer schwerer fällt, sich zu entscheiden, sich festzulegen und auch festlegen zu lassen. In Freundschaften, in Beziehungen, in Partnerschaften, aber auch in Ausbildung oder Studium und Beruf. Aber es bringt uns und das Reich Gottes, glaube ich, nicht weiter, wenn wir als Gemeinden und Christen permanent nur gegen diesen Zeitgeist ankämpfen und auf Crashkurs gehen. Aber es bringt uns und das Reich Gottes weiter, wenn wir unter und mit all diesen Menschen leben. Wenn wir mit und unter diesen Menschen mit unserem Leben ein Zeugnis dafür sind, dass Gott sich fest und verbindlich auf uns einlässt. Obwohl wir nicht perfekt sind, obwohl wir auch immer wieder ihm den Rücken zudrehen. Und dass uns diese Erfahrung, dass sich Gott fest zu uns stellt, die Kraft gibt, dies auch gegenüber anderen Mitmenschen ebenso zu leben. Dass es uns die Kraft gibt, uns verbindlich und fest zu unseren Partnerinnen und Partnern zu stellen, in guten und schlechten Zeiten. dass es uns die Kraft gibt, zu Freunden und zur Familie zu stehen, selbst dann, wenn es schwer und konfliktär wird. Und es bringt uns vielleicht eben und auch unsere Mitmenschen weiter, wenn sie in unserer Gemeinschaft das erleben, dass wir in Christus Halt und Identität finden, immer wieder. In der Gier nach Reichtum und nach Wohlstand, auch in unserer Zeit, ist es vielleicht der bessere Weg, nicht mit dem Finger auf jene zu zeigen, die mit allen möglichen Risiken und Nebenwirkungen versuchen, die maximale Rendite aus ihrem Vermögen herauszuholen, sondern ihnen vorzuleben, wie es auch anders geht. Dass es Möglichkeiten gibt, mit fairen Fonds und Unternehmen, aus denen das eigene Vermögen profitieren kann, aber vor allem auch jene, die Wert setzen und Wert legen auf faire Arbeits- und Produktionsbedingungen, die Wert legen auf Nachhaltigkeit und vielleicht sogar vorzulegen, welches Privileg es ist, mit dem eigenen Wohlstand, dem eigenen Vermögen andere zu unterstützen, die Not leiden. Hier gäbe es noch vieles mehr, was aufgezählt werden und ergänzt werden könnte. Wo wir uns als Christen durch unsere konsequente Ausrichtung auf Christus hin unterscheiden und freimachen von der Welt. Aber in allem, was wir in unserer heutigen Welt und Gesellschaft erleben, gilt es, diesen Dingen eben nicht panisch ausweichen zu wollen, sondern uns mit dem Evangelium Jesu immer wieder auf die Welt zuzulenken. Denn so gelingt dann wirkliches Ausweichen von der Welt. Und das bleibt unsere Hoffnung, so werden Mitmenschen hoffentlich angesprochen und eingeladen, sich unserer Fahrtrichtung anzuschließen. Paulus schließt seine Ermahnung an die Kolosser damit, dass sie den Außenstehenden mit Weisheit begegnen, dass ihre Rede stets freundlich, aber mit einer Prise Salz gewürzt sein soll. In der Ausrichtung auf Christus zu leben, sich nicht vom Weltlichen, sondern von Christus und seiner Liebe her bestimmen zu lassen, das steht nicht im Widerspruch zum Gegenlenken auf die Welt zu und dabei lebendiges Zeugnis zu sein für das Evangelium Christi. Freundlichkeit und Zugewandtheit und Klarheit auf der anderen Seite, Klarheit über unsere eigene Lebensgrundlage und Lebensausrichtung auf Christus, das sind kein Widerspruch. Und Gott schenke uns immer wieder die Kraft, den Mut und die Besonnenheit, beides gut miteinander zu verbinden. Amen.